Hallo und herzlich willkommen zurück zu Unique, dem Podcast über das etwas andere Unileben. Ich bin Becky, euer Host für diesen Podcast und ich freue mich schon sehr auf die heutige Folge. Ich bin schon ganz gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Nicht vergessen, dass es Shownotes gibt, in denen ich noch ein paar Zusatzinformationen immer reingepackt habe und dann steigen wir einfach direkt in das Gespräch ein. Diese Podcast-Folge wurde übrigens ursprünglich für YouTube gemacht. Das heißt, ich habe Natalia interviewt, wir haben ein Zoom-Gespräch geführt und das Ganze gibt es auch auf YouTube zu sehen. Allerdings fand ich, dass dieses Gespräch so unheimlich wertvoll war und einfach super auf diesen Podcast passt, da Natalia auch einen ganz interessanten Lebensweg hat. Deswegen, falls ihr das hier nochmal auf YouTube sehen möchtet, werde ich das Video unten verlinken und eben nicht irritiert sein, dass wir manchmal sozusagen die YouTube-Community ansprechen. Und ja, ganz viel Spaß bei dem Gespräch. Vielen Dank, Natalia, dass du heute da bist. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und bin schon richtig gespannt, über die ganzen Sachen zu sprechen. Und die Community hat auch ganz, ganz viele Fragen an dich. Aber ich denke, bevor wir anfangen, stell dich einfach mal vor, erzähl, was du erzählen möchtest, also wie es dir so passt.
Du, super gerne. Ich war auch noch nie bei YouTube zu Gast und daher ist es für mich auch das erste Mal und ich bin auch schon sehr, sehr gespannt. Ich bin Natalia, ich bin 31, also vermutlich ein bisschen älter als die meisten, die das hier sehen werden. Ich hoffe, ich habe es immer gut gehalten. Ich bin in der Ukraine geboren, bin mit 11 Jahren nach Deutschland gekommen, mit meinen Eltern zusammen. 2001 war das, habe damals kein Wort Deutsch gesprochen, war zuerst auf einer Übergangsklasse, wo lauter Kids sind, die auch kein Deutsch sprechen, was natürlich suboptimal war, weil sich dann Grüppchen bilden. Also die Kinder, die Russisch sprechen zu Hause, sind dann eine Gruppe, die Arabisch sprechen und so weiter. Also alles nicht so ganz optimal. Dann war das so, dass ich auf eine Realschule gekommen bin, weil die beim Schulamt in Augsburg das Gefühl hatten, ich wäre fürs Gymnasium nicht gut genug. Die Realschule habe ich dann abgeschlossen als Schulbeste 2007, hatte auch eine 1 in Deutsch, also das hat dann alles funktioniert. Habe davor nochmal versucht, aufs Gymnasium zu wechseln, bin dann selber zum Mitarbeiter der Schulleitung eines Gymnasiums gegangen. Nach der 9. Klasse, da hatte ich einen Schnitt von 1,3 und dachte so, jetzt geht's ab. Und das hat überhaupt nicht funktioniert, weil er mich ausgelacht hat und mir gesagt hat, dass ich da nicht hingehören würde aufs Gymnasium. Und dazu muss man sagen, dass meine Eltern von Hartz IV leben und kein Deutsch sprechen. Also ich glaube, bei allem, was so ich erzählen werde in diesem Interview, ist wichtig, was für eine soziale Herkunft ich mitbringe. Und ja, nach der Realschule dann habe ich eine Ausbildung gemacht zur Fremdsprachenkorrespondentin, dann eine andere zur Übersetzerin und Dolmetscherin. Das war beides in München, wo ich dann hingezogen bin, alleine mit 17. Die ersten beiden Jahre, als ich meine erste Ausbildung gemacht habe, habe ich 200 Euro BAföG bekommen. Das ist zwar schon ein paar Jahre her, 2007 bis 2009, aber auch damals konnte man in München von 200 Euro nicht wirklich leben. Also man hat es mir auf jeden Fall nicht einfach gemacht. Und dann nach diesen beiden schulischen Ausbildungen bin ich nach England gegangen, denn meine zweite schulische Ausbildung zur Übersetzerin und Dolmetscherin wurde in England und eigentlich im Rest der Welt als ein Undergraduate Degree, also ein Bachelor, anerkannt. Und dann konnte ich dahin gehen, meinen Master machen. Ich habe mich dann für internationale Politik entschieden, weil ich einfach ein sehr politischer Mensch bin und das so komplett meinen Interessen entsprochen hat. Und habe dann eben meinen Master in internationalen Beziehungen gemacht. Und dann bin ich nach Berlin gezogen, dass ich den in der Tasche hatte. Ich habe ihn auch mit Auszeichnung bestanden. Aber auch das war ganz schwer, weil ich kein Auslands-BAföG bekommen habe. Und als Hartz-IV-Kind ohne Auslands-BAföG, mega, mega schwer. Dann dachte ich mir, ich habe es geschafft. Ich habe endlich meinen Master und habe einen Hochschulabschluss. Und jetzt steht mir die Welt offen. Und das war natürlich leider überhaupt nicht so, weil ich kein Netzwerk hatte, weil ich nicht wusste, wie man überhaupt diese ganze Jobsuche anstellt, was wichtig ist, wie man sich präsentiert. Und das ist, glaube ich, dabei auch wahnsinnig wichtig, sich zu präsentieren, wenn du in Vorstellungsgespräche gehst. Dabei war das dann so, dass ich angefangen habe, mich ehrenamtlich zu engagieren, mir mein Netzwerk aufzubauen hier in Berlin. Das ist wirklich das A und O, wenn man gerade im politischen Bereich einen Job sucht. Und ja, irgendwann meinen Berufseinstieg geschafft, bin jetzt seit 7, 8 Jahren schon berufstätig. Mittlerweile habe ich politisch dann hauptberuflich nichts mehr zu tun, sondern bin bei einer großen Unternehmensberatung, was mir auch sehr viel Spaß macht, weil da sehr abwechslungsreich ist, bin auch Quereinsteigerin. Und nebenbei habe ich Netzwerk Chancen gegründet, dazu sprechen wir ja noch. Das ist mein soziales Unternehmen, was ich ehrenamtlich leite und kämpfe auf jeden Fall dafür, dass junge Menschen das nicht so schwer haben wie ich und dass man das, egal aus was für Verhältnissen man kommt, auf jeden Fall schaffen kann und freue mich sehr, hier auch ein paar Tipps zu geben.
Ja, ich bin auch schon ganz gespannt auf das Ganze, was wir alles besprechen. Aber ich meine, ich habe mich ja natürlich ein bisschen darauf vorbereitet und auch gelesen und auch von Netzwerk Chancen andere Interviews gesehen. Und was mich so ein bisschen interessieren würde, ist, wie du trotz allem die Motivation hattest, weiterzumachen. Weil ich glaube, das ist ja auch ein Riesenfaktor, wenn man öfter hört, du verdienst es nicht, du darfst es nicht, du darfst hier nicht sein. Was hat dich dann trotzdem getrieben zu sagen, nee, ich versuche das jetzt?
Ich glaube, ich hatte auf jeden Fall diesen Traum, was aus mir zu machen. Und ich war auch richtig sauer auf all die LehrerInnen, die mir immer gesagt haben, du schaffst es nicht. Und ich weiß noch, dass ich, als ich damals nach der 9. Klasse eben versucht habe, aufs Gymnasium zu wechseln und dieser Mitarbeiter der Schulleitung mir das verwehrt hat, dass ich mir dachte, der wird noch von mir hören. Der wird es noch bereuen, dass er das so gemacht hat. Und das ist immer noch mein großer Traum, den Menschen mal zu treffen und ihm zu zeigen, was ich alles geschafft habe seitdem. Und ihn zu fragen, warum das so ist, warum er damals gedacht hat, dass es ihm zusteht, warum er Menschen in Schubladen steckt. Denn diese Mehrgliedrigkeit, die wir haben mit Hauptschulen, die es ja in vielen Bundesländern noch gibt, Realschulen, Gymnasien, das ist Menschen in Schubladen stecken. Und das ist jeder Mensch talentiert, jeder Mensch oder gerade auch junge Mensch hat seine Talente, seine Stärken, die man in falten muss. Und ich finde das ein riesen ja, Fehler, dass wir da die Kinder aufteilen. Ich bin ein großer Verfechter von Gemeinschaftsschulen, an denen jedes Kind individuell gefördert wird. Das ist natürlich ganz wichtig dabei, dass man die Kinder nicht nur verwahrt, sondern individuell fördert. Aber eben an denen jedes Kind sich entfalten kann und dann eben vielleicht später, wenn das die Leistung bringt und das möchte, das Abitur machen kann, wenn es das nicht möchte, eben früher abgeht. Aber dieses in Schubladen stecken, ich glaube, das ist ein Riesenfehler ist. Und bei mir hat es dazu geführt, dass ich richtig wütend war. Und ich habe irgendwie immer groß geträumt oder versucht zumindest groß zu träumen. Das war alles peu à peu. Also für mich, als ich Jugendliche war, war Großträumen überhaupt ein Studienabschluss. Das war für mich schon so das Nonplusultra und irgendein Job. So als Hartz-IV-Kind ging es nicht darum, jetzt irgendwie Elite zu sein oder sonst was, sondern überhaupt irgendeinen Job zu haben. Das war so das Wichtigste für mich überhaupt. Und natürlich dann, dass du schon deinen Master hast und dann den ersten Job hast, dann willst du irgendwo vorankommen, du willst irgendwie mehr erreichen und ich glaube, es war immer so eins nach dem anderen.
Aber das finde ich ganz schön auch mitzugeben, dass man auch aus diesen Dingen Motivation nehmen kann. Und was ich jetzt so ein bisschen bei dir rausgehört habe, ist also vor allem Schubladenstecken und dass es halt auch ein strukturelles Problem ist. Kannst du uns vielleicht ein bisschen mehr darüber erzählen?
Sehr gerne. Also ich glaube, dass es schon wesentlich früher anfängt, nämlich im Kindergarten oder generell im Bereich der frühkindlichen Förderung. Denn bei uns ist es ja so, dass es nicht genug Kita-Plätze gibt und wir versuchen Eltern sehr aktiv davon abzuhalten, dass ihre Kinder in Kitas geben, weil es eben nicht genug Plätze gibt. Anstatt zu sagen, wir schaffen genug Plätze, wir zahlen ErzieherInnen viel besser. Also das ist ja bei denen so, dass sie nach einer dreijährigen anstrengenden Ausbildung mit 2, 3 brutto einsteigen. Bei einem Job, der anstrengend ist, der sehr herausfordernd ist, der unglaublich wichtig ist für diese Gesellschaft. Und ich verstehe auch, also ich muss zugeben, ich hätte auch keinen Bock für 2, 3 brutto nach 3 Jahren Ausbildung so einen Job zu machen. Und ich glaube, wir brauchen viel mehr ErzieherInnen und wir müssen die Eltern dazu animieren, dass sie ihre Kinder auf jeden Fall in frühkindliche Förderung geben. Denn natürlich gibt es Eltern, die das vielleicht selber auch ganz gut zu Hause können. Aber am Ende glaube ich, dass die allermeisten Eltern, allermeisten, 99% sicherlich das Allerbeste für ihr Kind wollen. Vielleicht wissen sie nur nicht, wie sie das Kind am besten fördern. Und genau das sollten auf jeden Fall staatliche Einrichtungen für mich übernehmen. Dann ist es natürlich so, wenn es in die Grundschulen geht, da wird auch nicht genug individuell gefördert. Da sind die Klassen auch zu groß. Und da plädieren wir auf jeden Fall auch dafür, dass man wirklich jedes Kind sich anschaut und nicht in Schubladen steckt, sondern ganz individuell sich anschaut, was sind die Stärken, was sind die Potenziale, wo kann man das Kind hinentfalten und natürlich auch flächendeckend Ganztagsschulen anbietet, wo aber die Kinder am Nachmittag auch nicht nur verwahrt werden, sondern tatsächlich gefördert werden. Das findet gerade leider auch viel zu wenig statt. Zum Thema Übergang nach der Grundschule habe ich schon auch was gesagt. Da ist es so, dass es eine sehr spannende Studie gibt, wer sich für so Bildungswissenschaften interessiert oder auch für Politik vom Dresdner Bildungsgipfel. Die haben nämlich herausgefunden, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Arbeiterkind eine Gymnasialempfehlung bekommt, bei gleicher Leistung, gleicher Begabung viermal geringer ist als bei einem Akademikerkind. Bei gleicher Leistung, gleicher Begabung. Und das zeigt für mich schon alles, dass wir die Kinder eher nach sozialer Herkunft aufteilen und nicht nach ihren Kompetenzen und Fähigkeiten. Und dann natürlich, ich bleibe dabei, individuelle Förderung weiterhin bis zum Berufseinstieg. Das ist wahnsinnig wichtig für mich. Und dann geht es natürlich auch weiter beim Thema Studium oder Ausbildung. Es kann nicht sein, wenn man BAföG beantragt und die Leute, die BAföG berechtigt sind, sind ja meistens wirklich finanzschwach aufgewachsen, dass sie dann 3-4 Monate drauf warten müssen. Natürlich schreckt es ab. Und ich weiß, dass man dann immer sagt, ja, ihr könnt ja alle Kredite beantragen und tralala und bibapo. In der Theorie kann man das alles, aber sich dann das Ganze zu trauen, sich das überhaupt zuzumuten, dass man dann noch irgendwie zig Formulare ausfüllt, man macht es den Leuten einfach schwer. Also ich glaube, am Ende sagen alle, ja guck mal Natalia, du hast es geschafft, du bist das beste Beispiel, es geht alles. Und natürlich, es gibt auch viele solcher Beispiele, aber wir sind eher die Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Und es kann nicht sein, dass nur diejenigen das schaffen, aus den unteren sozialen Schichten in die mittleren oder höheren aufzusteigen, die super resilient sind, die super krass kämpfen. Das kann einfach nicht sein. Wir müssen auch diejenigen fördern, die vielleicht nicht die Kraft haben, so krass zu kämpfen, aber super talentiert sind.
Ja, und also vor allem diese Verwaltungshürden, das finde ich immer so faszinierend. Also ich merke es jetzt ein bisschen in Gesprächen mit anderen viel, vor allem wenn es um Studienberatung geht und diese ganzen Themen. Es gibt grundsätzlich klasse Studienberatung an den Unis, aber wenn man sich die Seiten anschaut und dann überall Professor, Doktor, Doktor sieht, dann traut man sich auch einfach gar nicht, auf die Person zuzugehen und zu sagen, hey, können wir mal sprechen, können wir mal einen Termin ausmachen, obwohl das ja eigentlich zu deren Job gehört. Also das ist unfassbar ein riesiges Thema, aber da kommen wir ja gleich nochmal. Wo setzt denn Netzwerk Chancen da an?
Netzwerk Chancen habe ich 2016 gegründet, eben genau aus meiner eigenen Erfahrung, dass ich gemerkt habe, ich hatte so viele Hürden auf meinem Weg. Nicht nur in der Schule, wo sicherlich auch ganz viele Hürden da waren, sondern auch später eben, wie gesagt, ich habe in meiner ersten Ausbildung 200 Euro BAföG bekommen für mein Auslandsstudium, was ich ein Jahr lang gemacht habe, gar kein Auslands-BAföG, also gar kein BAföG überhaupt und hatte auch enorme Hürden beim Berufseinstieg aufgrund meiner sozialen Herkunft und habe gesagt, ich will, dass sich was ändert. Und das, was wir bei Netzwerk Chancen machen, das ist ein ideelles Förderprogramm für junge Menschen zwischen 18 und 39. Natürlich komplett kostenlos. Und 1839, es mag wie so eine riesengroße Altersspanne wirken, sind doch einige Jahre dazwischen. Das ist aber eine sehr bewusste Entscheidung, weil wir gesagt haben, dass gerade soziale AussteigerInnen oft auf dem zweiten oder sogar wie ich dritten Bildungsweg studieren und dann später in den Job einsteigen. Und uns ist wichtig, die jungen Menschen in der Ausbildung, im Studium, aber auch in der Karriereentwicklung zu begleiten. Wir nehmen junge Menschen auf, die in nicht-akademischen Familien aufgewachsen sind oder in finanzschwachen Familien, die eben selber von sich sagen, dass sie einen sozialen Aufstieg anstreben. Wir prüfen das nicht, also wir bitten einfach in dem Formular, da könnt ihr alle drauf gehen, das ist super easy, netzwerk-chancen.de/aufsteiger. Da findet ihr ein Formular, das könnt ihr ganz einfach ausfüllen und die wichtigsten Sachen für uns, wirklich 2 bis 3 Sätze zu eurer Motivation, warum ihr dabei sein wollt und auch, was eben eure soziale Herkunft ist. Und wenn jemand von sich sagt, er fühlt sich als soziale Aufsteiger oder soziale Aufsteigerin, passt vom Alter her rein und schreibt bei der Motivation was Sinnvolles rein und nicht nur einen Strich, dann seid ihr auch schon dabei. Das war mir wahnsinnig wichtig, dass wir ein Programm schaffen, was niedrigschwellig ist, wo man nicht irgendwie riesengroße Referenzschreiben braucht, Bewerbungsschreiben, Tests, bibapo, davon gibt es genug, ehrlich. Also von solitären Programmen, ich war selber Teil davon, gibt es genug. Nur wirklich wichtig, die breite Masse gewissermaßen zu fördern, weil ich wirklich überzeugt bin, dass sehr, sehr viele junge Menschen oder eigentlich alle sehr viele Talente haben. Und was wir dann anbieten, wenn ihr dabei seid, wir sind gerade über 800 in ganz Deutschland, wir bieten Workshops an, kostenfrei, zu Themen wie Rhetorik, Networking, Karriereplanung und so weiter. Also genauso die Soft Skills, die sozialen AussteigerInnen fehlen oft. Dann bieten wir Arbeitgeberkontakte an. weil natürlich sehr viele Jobs für Vitamin B vergeben werden. Das heißt, wir versuchen, unsere Mitglieder direkt in Kontakt mit Recruitern zu bringen, damit man sich kennenlernt, gleich vielleicht CVs austauscht, Kontakte austauscht und haben auch schon Leute in Jobs so vermitteln können. Dann bieten wir Einzelcoachings an. Das ist natürlich auch ganz wichtig heutzutage, weil Workshops vermitteln Fähigkeiten, aber in einem Einzelcoachings guckt der Coach mit euch oder die Coachin mit euch zusammen. Wo steht ihr? Was sind eure Stärken? Wo wollt ihr euch hinentwickeln? Und wir bieten seit neuestem auch Mentoring an. Das heißt, wir stellen euch einen sogenannten Tandempartner oder eine Tandempartnerin zur Verfügung. Gerne aus der Branche, in die ihr auch später rein wollt, die mit euch Kontakte teilt, die euch auch Mut zuspricht, einfach da ist und euch 12 Monate lang begleitet. Also es ist wirklich ein rundum Sorglos-Paket für soziale AufsteigerInnen. Jetzt gerade, während wir mit dir sprechen, findet zum Beispiel eine Gründerschmiede statt, weil wir natürlich auch junge Menschen haben, die sich eine Gründung vorstellen können, also ein Startup oder ein anderes Unternehmen. Und das bieten wir zum Beispiel auch an. Also wir versuchen, ja, wirklich unsere Mitglieder rundum zu versorgen und sind eben über 800. Und wenn jemand von euch Lust hat, sich da fördern zu lassen, super gerne. Wir sind immer sehr offen.
Man findet natürlich auch alle Infos in der Description Box. Also falls es irgendwen interessiert, kann man das alles finden. Aber ich finde es so eine tolle Idee, das Ganze zu machen, weil es gibt ja schon andere Programme, wo man zumindest im Studium auch etwas unterstützt wird. Aber dieser Schritt in die Karriere rein ist so ein, also für mich auch ein gruseliger Schritt. Aber da gibt es so wenig Programme. Also ich finde es super, dass ihr das macht und finde es eine sehr coole Sache. Dann will ich vielleicht ein bisschen in die Fragen übergehen, die jetzt vor allem ein bisschen konkreter aus der Community gekommen sind. Und es gab einige, die jetzt auch noch quasi vor dem Studium stehen und vor allem diesen Konflikt so ein bisschen leben. Okay, ich möchte irgendwas studieren, aber ich weiß nicht genau, was das Richtige sein könnte. Und vielleicht haben manche auch diesen Konflikt von, soll ich was Richtiges studieren? Was, also quasi ein Bauingenieurwesen zum Beispiel, wo der Beruf schon sehr, also man kann sich sehr gut vorstellen, wo man danach beruflich arbeitet. Oder soll man etwas studieren, was quasi rein dem Interesse nachgeht, wo man vielleicht nicht so genau weiß, was man danach beruflich machen könnte? Was würdest du einer Person sagen, wenn sie das fragt?
Ich kann die Frage total nachvollziehen, denn für mich war das ja auch so, wie gesagt, ich habe internationale Politik studiert, weil es komplett meinem Interesse entsprochen hat. Wenn ihr mich heute fragen würdet, würde ich sagen, hätte ich lieber BWL gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn natürlich sagen alle, okay, studiert irgendwie jeder BWL. Ja, aber es gibt auch sehr viele Jobs BWLer. Am Ende ist es so, ganz persönlich würde raten, vielleicht sogar so eine Kombi zu machen. Also in Deutschland hat man ja oft irgendwie ein Hauptfach und ein Nebenfach. Da vielleicht zu schauen, dass man eine Kombi macht und eins davon eben eher was ist BWL-mäßiges oder was Naturwissenschaftliches und das andere dann von mir aus Geisteswissenschaften, etwas, was eben dem Interesse entspricht. Denn am Ende ist es tatsächlich auf dem Arbeitsmarkt so, dass es natürlich viel einfacher ist, mit BWL voranzukommen als mit Politik. Wenn ihr euch entscheidet, tatsächlich etwas wie ich zu machen, wie internationale Politik, würde ich sagen, ist auf jeden Fall Netzwerken das A und O. Denn gerade die Jobs für GeisteswissenschaftlerInnen oder auch für SozialwissenschaftlerInnen, die werden oft tatsächlich aus dem Netzwerk gespeist und vergeben. Da braucht man echt Vitamin B. Und da ist es nochmal viel wichtiger, gute Praktika zu machen, sich gut zu vernetzen, sich ehrenamtlich zu engagieren. Das heißt, es ist möglich natürlich, auch wenn man Politik studiert hat, in dem Bereich dann irgendwann Fuß zu fassen. Ich habe es auch geschafft. Aber es ist wirklich wichtig, dann sich enorm zu vernetzen. Wenn du BWL studiert hast, glaube ich, ist es einfacher auch ohne ein großes Netzwerk voranzukommen. Wenn du ein IT studiert hast sowieso, dann brauchst du gar kein Netzwerk. Du wirst eh weggeschnappt auf dem Arbeitsmarkt. Von daher, ich glaube, man kann eine Kombination machen. Man kann das eine oder das andere machen. Ich glaube, das Wichtige ist, irgendwann sich wirklich zu überlegen, wie finde ich dann später einen Job. Und wenn ihr eben etwas macht, was so ein bisschen nach brotloser Kunst wirkt, keine Ahnung, Kunstgeschichte, Theaterwissenschaften, da kenne ich auch einige, die das gemacht haben. Ich glaube, dann ist irgendwann wichtig, sich zu vernetzen, gute Praktika zu machen und ja, irgendwie sich einen Namen zu machen, ein Netzwerk aufzubauen und dann werdet ihr bestimmt euren Weg gehen. Aber ich glaube, das Wichtige ist wirklich, nicht im ersten Semester, nicht im zweiten, das kann auch sein, dass es auch ein bisschen später kommt, aber sich irgendwann schon nicht nur am Ende des Studiums Gedanken zu machen und nicht nur erst nach dem Studium, wie geht es denn weiter, sondern schon vorher so ein bisschen vorzuplanen, wen muss ich kennen, was gibt es für Jobs für Leute wie mich, wo will ich vielleicht hin, denn es gibt auch genug QuereinsteigerInnen. Also ich kenne auch Leute, die Biologie studiert haben, weil das ihren Interessen entsprochen hat und dann gesagt habe, ich will eine Unternehmensberatung und dann sehr aktiv sich um Praktika bemüht haben in der Unternehmensberatung und überhaupt keine Probleme hatten, danach einzusteigen, direkt nach dem Studium. Aber man muss sich diese Gedanken schon so zwei Jahre vielleicht machen, bevor man den Abschluss macht.
Das finde ich auch immer einen super wichtigen Punkt. Also es gibt ja auch für biologische Fächer und so weiter, gibt es ja auch sehr viel im Internet, dass man damit arbeitslos wird. Aber das ist auch immer mein größter Rat. Macht Praktika.
Und vor allem aber schon mit Gedanken. Also ich glaube, es ist schon wichtig, nicht nur irgendein Praktikum. Ich muss sagen, ich habe mir damals gar keine Gedanken gemacht. Es war für mich auch schwierig, weil ich habe diese schulische Ausbildung gemacht. Da war zwischendurch auch gar nicht so viel Zeit. Ich dachte wirklich, also klar, irgendwie hat man schon irgendwo gehört, Praktika sind wichtig, aber ich hatte keine Ahnung, welche. Und ich muss zugeben, ich glaube, die ich damals gemacht habe, die waren nicht wirklich relevant. Also ich glaube, das ist schon wichtig, sich zu überlegen, nicht nur irgendein Praktikum, weil das ist am Ende nicht das, was zählt. Sondern was zählt, ist wirklich, dass man sieht beim Praktikum, was hast du da genau gemacht. Und ich würde auch empfehlen, im Lebenslauf hinzuschreiben, nicht nur Praktikum bei Unternehmen XY im Bereich XY, sondern tatsächlich hinzuschreiben, ich war verantwortlich für die und die Aufgaben, ich habe da wirklich das und das ausgeübt und am besten noch Ergebnisse. Keine Ahnung, ich habe die und die Events organisiert, ich habe das und das veröffentlicht, ich habe an dem und dem geforscht, ich habe, keine Ahnung, vor so und so vielen Leuten gesprochen. Also auf jeden Fall, glaube ich, wichtig darzustellen, dass sich die Arbeitgebenden später, wenn sie so einen Lebenslauf vor sich haben, gut vorstellen können, was hast du da genau gemacht und zeigt es, was du gemacht hast, die Fähigkeiten und Kompetenzen, die wir suchen. Das würde ich auf jeden Fall auch empfehlen.
Wenn wir schon beim Thema Praktika sind, wie würdest du das denn angehen, Praktika auch zu finden und zu sagen, okay, das interessiert mich nicht, wie würdest du das so machen?
Also bei dem, was mich interessiert, wie gesagt, ich würde, wenn es um Praktika geht, tatsächlich schauen erstmal, wo will ich hin. Wenn man das noch nicht weiß, und das ist ja auch komplett fein, oder sich vielleicht mehrere Bereiche vorstellen kann, dann ist es ja auch fein, mehrere Praktika zu machen. Was es ja auch immer mehr gibt, weil generell die ganze Wirtschaft ja auch liberaler wird, offener wird, das sind auch Teilzeitpraktika. Also man kann sich natürlich auch überlegen, neben dem Studium ein Praktikum zu machen. Und natürlich eine Werkstudierendentätigkeit, das spricht ja auch nichts dagegen. Da kann man auch sehr schön reinschnuppern. Und wenn es darum geht, das anzugehen, also ich glaube, um Praktika und Werkstudierendentätigkeiten, da kommt man ja auch ohne Netzwerk rein. Da kann man sich auch sehr gut einfach drauf bewerben, ohne dass man ein Netzwerk hat, von mir aus auch initiativ, ohne dass es ausgeschrieben wird. Und ansonsten, LinkedIn. Ich bin LinkedIn Top Voice. Ich bin ein riesengroßer Fan von der Plattform LinkedIn. Ich kann es auf jeden Fall allen nur empfehlen. Meldet euch da an, könnt ihr schon im ersten Semester machen, tut überhaupt nicht weh, ist kostenlos. Schaut euch da erstmal um, knüpft Kontakte und irgendwann schadet es auch überhaupt nicht, die Leute einfach anzuschreiben. Also ich bekomme sehr viele Anfragen über LinkedIn und ich antworte auch immer. Natürlich kann ich jetzt nicht jedem immer entsprechen, egal, also je nachdem, was die Anfrage ist. Aber ich glaube, das ist auch komplett fein zu sagen, hallo XY, ich habe gesehen, bei Ihnen sind Praktika ausgeschrieben oder interessiere mich total für Ihre Branche, für Ihr Unternehmen, denken Sie, es wäre möglich, bei Ihnen ein Praktikum zu machen oder eine Hospitation. Das gibt es ja auch, dass man sagt, ich gehe da mal 2 Wochen hin, vielleicht sogar unbezahlt. Aber das ist natürlich eine schwierige Frage, das muss man sich leisten können. Ich persönlich bin auch absolut gegen unbezahlte Praktika. Ich finde, dass man das viel besser bezahlen sollte. Aber LinkedIn ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit und traut euch, Leute anzusprechen. Ich selber war auch früher so, gerade auch durch meine soziale Herkunft, wenig selbstbewusst und habe mich selten was getraut. Und natürlich ist es auch super menschlich, dass man Angst vor der Ablehnung hat. Aber am Ende, es ist überhaupt nichts Peinliches. Wenn ihr abgelehnt werdet, dann ist es, glaube ich, einfach kein Beinbruch. Und wenn die Person nicht antwortet, dann antwortet sie halt nicht. Dann spricht das eher nicht gegen euch, sondern gegen die Person. Weil ich finde, das ist was mit Respekt zu tun hat, immer zu antworten. Sprecht die Leute einfach an. Und im besten Fall überlegt man sich natürlich schon, wo man hin will. Wenn ihr soziale AufsteigerInnen seid, kommt zu uns ins Netzwerk. Wir arbeiten mit einem Coach zusammen für euch, wo ihr hin wollt. Aber wenn ihr es noch nicht wisst, wie gesagt, macht auch gerne mehrere Praktika, macht Hospitationen und sprecht die Leute einfach an. Das ist wirklich das Beste. Also so wie ich damals, ich möchte euch auf jeden Fall davor bewahren, überhaupt nichts wusste und dann dachte, ich habe jetzt einen Master und mir steht die Welt offen. Leider war das dann am Ende doch nicht so einfach.
Ein anderes Thema, was ja vom Studium ganz groß ist und du hattest es ja auch schon ein bisschen angerissen, ist ja BAföG oder Studienfinanzierung und das ist auch für viele auch nicht funktioniert. Und vor allem die große Frage ist, wie finanziert man sich, wenn BAföG nicht ausreicht?
Also ich glaube, am Ende ist es so, ich musste auch immer arbeiten, auch neben der Ausbildung. Ich weiß, dass es anstrengend sein kann. Und da ist für mich auch immer die Frage, was macht man? Also ich würde immer empfehlen, wenn ihr neben dem Studium arbeitet, immer irgendwas zu arbeiten, was euch auch beruflich weiterbringt. Klar, man kann auch irgendwo im Verkauf arbeiten. Ich glaube, dass große Modeketten zum Beispiel auch nicht so schlecht zahlen, was ich mitbekomme, ohne hierfür irgendwelche Werbung zu machen. Aber ich würde eher empfehlen, etwas zu arbeiten, was euch auch wirklich weiterbringt, auch fachlich. Das heißt, klar, das ist jetzt kein Geheimnis, auf jeden Fall sich gerne einen Job suchen, möglichst auch mit einem guten Stundenlohn und sich nicht mit 9 Euro die Stunde abspeisen lassen. Ich weiß übrigens gar nicht, ob das noch legal ist, 9 Euro die Stunde, oder ob das schon sogar unterhalb des Mindestlohns ist. Ansonsten, wenn ihr noch gar nicht wirklich wisst, vielleicht noch gar nicht angefangen habt zu studieren, würde ich, glaube ich, immer überlegen, ob ein duales Studium nicht was für euch wäre, wo ihr einfach sofort Geld verdient. Also wo ihr wirklich am Ende einen Bachelorabschluss, also einen Hochschulabschluss habt, und auch eine abgeschlossene Berufsausbildung und die ganze Zeit Geld verdient. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein ganz tolles System für uns, was sehr, sehr viel Sinn macht. Darüber hinaus, klar, man kann sich um Stipendien bewerben. Da kann ich wirklich nur empfehlen, euch das zu trauen. Es gibt eine ganz tolle Organisation, die ich euch ans Herz legen kann. Applicate heißen die. Die helfen euch kostenlos, euch um Stipendien zu bewerben. Und es gibt so viele Stipendien, noch und nöcher, ob das jetzt das Deutschlandstipendium ist oder diverse Begabtenförderungswerke oder auch ganz viele andere. Also ich glaube, da darf man auf jeden Fall nicht aufgeben und sollte man auf jeden Fall weitermachen. Und dann kann man natürlich prüfen, ob eventuell elternunabhängiges BAföG für einen in Frage kommt. Ich glaube, das funktioniert, wenn man ein paar Jahre schon gearbeitet hat, auch bevor man studiert. Ich würde die Möglichkeit auf jeden Fall auch in Betracht ziehen. Und wenn alle Stricke reißen, gibt es sogenannte Generationenfonds. Das heißt, das sind so Bildungsfonds. Da bekommt man Geld und schließt so eine Art Vertrag ab, dass man das erst zurückzahlen muss, wenn man einen Job hat und wenn man auch ein bestimmtes Einkommen hat. Das heißt, jetzt niemand, der irgendwie 1000 Euro im Monat verdient, glaube ich nicht, dass man dann was zurückzahlen muss, aber da muss man dann anfangen, was zurückzuzahlen, wenn man ein bestimmtes Einkommen hat. Und das finde ich eigentlich auch eine gute Möglichkeit, weil ihr sicherstellt dadurch, dass ihr jetzt nicht, wenn ihr von Hartz IV, um Gottes Willen, sollte es mal sein, leben müsst, dann noch irgendwas zurückzahlen müsst, um Gottes Willen. Wie es bei einem normalen Kredit, da würdet ihr immer zurückzahlen müssen, sondern wirklich erst, wenn ihr ein bestimmtes relativ hohes Einkommen erreicht. Also ich glaube, da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten und ich weiß, es ist wirklich nicht einfach. Da gibt es, glaube ich, kein Patentrezept. Man kann nicht jeder kann im Lotto gewinnen, leider. Aber bitte, bitte gebt nicht auf. Also wenn ich eine Sache mitgeben kann, wirklich, ich weiß, wie schwer das ist, für 200 Euro in München zu leben. Wirklich guckt, dass ihr nicht aufgebt, dass ihr wirklich nach Möglichkeiten sucht. Es ist überhaupt nicht verkehrt, wenn euer Studium auch mal ein bisschen länger dauert. Ich glaube, dass Unternehmen sich auch immer mehr dafür öffnen, dass eben nicht jeder in der Regelstudienzeit abschließen kann, gerade wenn ihr nebenberuflich noch oder neben dem Studium noch arbeiten musstet. Aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, die Kraft in sich zu finden, weiterzumachen. Sucht euch Unterstützung, das ist auch ein sehr großer Punkt. Traut euch wirklich, Leute anzusprechen und euch aktive Unterstützung zu holen, ob das jetzt Studierendenwerk ist, ob das diverse Förderprogramme sind, wie das unsere, da gibt es ja auch viele andere, aber ich glaube, bevor man sich entscheidet, irgendwie hinzuschmeißen oder vielleicht seinen Traum erst gar nicht zu verfolgen, sollte man auf jeden Fall schauen, dass man ja, sich Hilfe holt.
Und das finde ich sehr schöne Worte.
Das freut mich.
Weil das ist so ein komplexes Thema und zu dem ich halt leider einfach nicht so viel sagen kann. Deswegen, also vielen Dank dafür. Und viele haben halt vor allem, du hast es ja auch eben angerissen, Auslandsaufenthalt und Finanzierung. Also wenn wir schon mit dem Thema sind, also springen wir mal ins Studium, wenn man tatsächlich einen Auslandsaufenthalt machen möchte. Es kam oft die Frage auf, ob sich das überhaupt lohnt, also das Ganze zu machen, also diesen großen Aufwand für einen Auslandsaufenthalt und wie man das auch finanzieren könnte.
Ja, also ob sich das lohnt, ich habe das Gefühl, dass es immer unwichtiger wird, wenn ich ganz ehrlich bin. Es hängt natürlich komplett davon ab, in welchem Bereich ihr arbeitet. Wenn ihr in einem Bereich arbeitet, wo das super relevant ist, dann kann es sich natürlich lohnen. Da würde ich an eurer Stelle mir jetzt schon Jobausschreibungen ansehen für Berufseinsteiger oder auch für Leute, ja, die vielleicht ein paar Jahre Berufserfahrung haben und gucken, ob dort irgendwo drin steht, dass Auslandserfahrung gefragt ist. Ich muss sagen, ich habe solche Ausschreibungen wirklich in letzter Zeit kaum gesehen. Ich glaube, das war früher mal so, dass man irgendwie dachte, okay, das ist jetzt irgendwie super wichtig. Ich habe das Gefühl, dass es immer mehr abnimmt. Ich habe das ja tatsächlich damals gemacht, weil ich ja gar keine Möglichkeit hatte, in Deutschland zu studieren. Also ich weiß nicht ehrlicherweise, ob ich es gemacht hätte, hätte ich auch hier meinen Master ganz normal machen können. Am Ende, klar, ich habe viel gelernt. Ich habe ja davor eben schon Übersetzen, Dolmetschen, Englisch und Spanisch studiert. Das heißt, ich konnte schon Englisch, aber natürlich war das für mich trotzdem super gut, ein Jahr in England zu leben. Insofern, ich bereue das auf keinen Fall, dass ich es gemacht habe, aber ich glaube nicht, dass es wirklich notwendig ist, um eine gute Karriere zu haben. Und ich würde wirklich an eurer Stelle schauen, ob es verlangt wird, wenn ihr später in den Job einsteigt. Und ansonsten, tja, wie kann man es finanzieren? Also Auslands-BAföG, wie gesagt, wurde mir verwehrt damals mit der Begründung, dass sie mir ja schon die beiden schulischen Ausbildungen finanziert hätten. Dazu muss man allerdings sagen, dass ich die zweite schulische Ausbildung um ein Jahr verkürzt habe, weil ich gute Noten hatte. Und hätte ich sie natürlich nicht verkürzt, hätte ich sie in der Regelausbildungszeit gemacht, hätten sie mir natürlich 3 Jahre bezahlt, weil das ist halt die Regelausbildungszeit. Es gibt die Möglichkeit, also es hat ja nicht jeder 2 schulische Ausbildungen gemacht wie ich, also es gibt die Möglichkeit, sich das finanzieren zu lassen. Dann gibt es auch diverse Stipendienprogramme, geht wirklich auf Applicate zu, da gibt es diverse Möglichkeiten, wie man sich ein Auslandsstudium finanzieren kann. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit von Auslandspraktika, wo man auch Geld verdient und sich das so finanzieren kann. Also Möglichkeiten gibt es, glaube ich, auf jeden Fall ganz viele, aber ich glaube, ihr müsst euch wirklich fragen, ob das notwendig ist oder ob das eher so aus eigenem Interesse machen möchtet. Natürlich, ja, ist das auch etwas, was sehr viel Spaß machen kann, aber ich glaube wirklich nicht, dass es heutzutage so relevant ist. Also ich glaube, dass man auch in große Unternehmen einsteigen kann, ohne dass man nennenswerte Arbeitserfahrung im Ausland hat. Und ich glaube, da ist immer wichtig, wenn man ja dann irgendwann einsteigt, eine Geschichte zu erzählen, vor allen Dingen. Das heißt, selbst wenn es gefragt sein sollte, also angenommen, das ist wirklich so, dass es steht, wir begrüßen das, wenn Sie irgendwie mindestens ein Jahr im Ausland gelebt haben. Sowas habe ich auch schon mal gelesen, aber gefühlt ist es schon Jahre her, dass ich es gelesen habe. Aber kann ja sein, dass es sowas noch irgendwo gibt. Wenn ihr dann eingeladen werdet oder auch in eurem Anschreiben, da würde ich immer sagen, hey, ich hatte nicht die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen, weil meine Eltern mir das finanziell mich dann nicht unterstützen konnten und weil ich wirklich nebenberuflich arbeiten musste und kein Stipendium bekommen habe. Also ich glaube, es muss eine konsistente Geschichte sein. Und um zu zeigen, man kann ja auch eben zeigen, hey, ich habe super krass gekämpft, ich bin super durchsetzungsstark, ich habe das geschafft, trotz geringer finanzieller Möglichkeiten, mein Studium durchzuziehen. Ja, ich hatte nicht die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen, aber ich habe trotzdem so viel geschafft, ich bringe ja so viele Kompetenzen mit. Ich glaube, wenn diese Geschichte stimmt, dann geht es komplett irgendwo in den Hintergrund über, ob man irgendwie im Ausland war oder nicht.
Das heißt, du würdest auch im Bewerbungsprozess offen damit umgehen, dass man eben einen anderen sozialen Hintergrund hat und auch sozialer Aussteiger ist.
Ich würde super offen damit umgehen. Ich plädiere ja auch dafür und wir sind jetzt schon sehr großes Stück weitergekommen, dass soziale Herkunft, dass ein Diversity-Merkmal von Unternehmen anerkannt wird. Denn heutzutage ist ja so, wenn man Diversity hört, denkt man vor allen Dingen an Frauen, an Gender, manchmal auch an LGBT+, aber eben nicht an soziale Herkunft. Also soziale Vielfalt findet ja so gar nicht statt. Und da sind wir jetzt ein großes Stück weiter. Die Charta der Vielfalt, das ist eine Arbeitgebendeninitiative. Sie hat ihre soziale Herkunft als eine Diversity-Dimension aufgenommen, auch viele andere Diversity-Initiativen. Und ich sage immer, soziale AufsteigerInnen sind super krass tolle Arbeitnehmende, denn sie sind durchsetzungsstark. Sie haben sich echt durchgekämpft. Irgendwie, die haben nicht wie vielleicht andere, die aus gutbürgerlichen Verhältnissen kommen, bei plus 5 gestartet und dann auf plus 15 das geschafft, sondern bei minus 10. Und wenn die es dann auf plus 15 geschafft haben, haben sie gezeigt, wie krass durchsetzungsstark sie sind, wie kompetent sie sind, wie lösungsorientiert sie sind. Denn sie hatten ja diese Lösung nicht vorgeschrieben von Anfang an, sondern mussten wirklich schauen, wie ich ja auch, wie schaffe ich das überhaupt zu so studieren, irgendwie ohne Auslands-BAföG, ohne Abitur. Lösungsorientiert, durchsetzungsstark und natürlich auch sehr flexibel. Und das sind ja auch auf jeden Fall Eigenschaften, die heute von ArbeitgeberInnen auf jeden Fall sehr gefragt sind. Und flexibel sind soziale AufsteigerInnen, weil sie ja zwischen ihrem Herkunftsmilieu jonglieren müssen und der neuen sozialen Schicht. Und das sind ja alles ganz tolle Fähigkeiten. Ich würde auf jeden Fall sehr offen damit umgehen, denn die Tatsache, dass ihr das geschafft habt, das spricht für euch und nicht gegen euch. Und natürlich geht es da um Framing, also auf jeden Fall, dass man schaut, wie drückt man das aus. Aber ich würde das immer total positiv darstellen. Hey, guckt mal, was ich geschafft habe. Seid stolz auf euch und dann würde ich auch sehr offen damit umgehen.
Ja, das finde ich sehr schön. Ich glaube nämlich, viele versuchen das tatsächlich zu verstecken oder zumindest ist das, was ich so ein bisschen mitbekomme. Dabei ist es ja, wie du sagst, absolut ein riesiges Merkmal, wenn man sich durch das Studium durchgebracht hat. Also Wahnsinn. Ein anderes Thema, was auch aufgekommen ist und was ich tatsächlich auch in meinem Bekanntenkreis sehr oft gesehen habe während des Studiums, ist so ein bisschen Schwierigkeiten mit der Familie und wie man damit umgeht, dass man quasi eben diesen Bildungsaufstieg macht und dadurch natürlich auch ganz andere Ansätze bekommt, wie man Probleme angeht, wie man mit Lebenssituationen umgeht und das teilweise dazu führt, dass man sich oder dass die Familien sich ein bisschen auseinanderleben und die Familie vielleicht kein Verständnis dafür hat, wie schwierig es ist, finanzielle Lage, so viel zu lernen, also diese ganzen Schwierigkeiten. Hast du das erlebt oder kennst du Leute und wie bist du damit umgegangen?
Ja, das ist die klassische Entfremdung, die es natürlich gibt und natürlich kenne ich das auch. Also meine Eltern sprechen kaum Deutsch. Sie nehmen am deutschen gesellschaftlichen Leben nicht teil, sie schauen nicht deutsche Nachrichten. Sie wissen natürlich, wer Angela Merkel ist, aber sie wissen, glaube ich, nicht wirklich, wer Frank-Walter Steinmeier ist, unser Bundespräsident. Sie verstehen nicht, was eine Unternehmensberatung ist, weil das so weit weg ist von ihrem Leben. Die sind, wie gesagt, keine Akademiker. Sie sprechen kein Deutsch, sie sind in der Sowjetunion sozialisiert worden, da gab es keine Unternehmensberatungen und ich arbeite jetzt bei einer sehr großen, das ist für sie ganz weit weg, sie verstehen nicht, was Netzwerk Chancen ist, sie verstehen nicht, was eine NGO ist und natürlich ist es dann so, dass man kaum noch Punkte hat, über die man gut miteinander sprechen kann, da muss man da wirklich noch schauen, wo die Gemeinsamkeiten liegen. Insofern glaube ich, dass es die meisten sozialen AufsteigerInnen auf jeden Fall erleben und ich glaube, man geht damit um, indem man einfach spricht und immer noch nach, nach Gemeinsamkeiten sucht und versucht, die Sachen zu erklären, die man macht. Und ich glaube aber, man darf sich auf keinen Fall entmutigen lassen davon, selbst wenn die Eltern einen nicht unterstützen. Es ist tatsächlich so, ich glaube, am Ende wollen die Eltern ja immer das Beste für euch, nur verstehen sie manche Sachen nicht. Also meine Eltern verstehen einfach nicht, was ich mache. Sie vertrauen da einfach drauf, dass ich das irgendwie schon mir was dabei gedacht habe. Und ich glaube, da ist einfach wichtig, trotzdem seine Frau und seinen Mann zu stehen und zu sagen, hey, ich bin mir sicher, dass es gerade das Richtige ist. Und klar, diese Entfremdung, sie wird passieren, da bin ich auch sehr ehrlich meistens. Das kann man meistens tatsächlich nicht, dem kann man meistens nicht entkommen. Aber ich glaube nicht, wie stolz ihr eure Eltern macht, wenn ihr es geschafft habt. Ich kenne so viele, die erzählen, wie unglaublich stolz ihre Eltern auf sie sind. Ich glaube, meine sind auch sehr stolz auf mich, auch wenn sie nicht wirklich verstehen, was ich mache. Aber wenn sie mich irgendwo in der Zeitung sehen, ich war jetzt neulich im Fokus in der Zeitschrift, das fanden die ganz toll, haben die gekauft, da war ein Bild von mir. Das verstehen sie schon, dass es irgendwie super ist. Ich glaube, man muss es akzeptieren. Also die Sachen, die man nicht ändern kann, das ist sowieso eins meiner Lieblingssprüche von mir aus. Die Sachen, die man nicht ändern kann, muss man radikal akzeptieren und dass diese Entfremdung stattfindet, das wird so sein, aber ich glaube trotzdem, dass man auch zueinander noch finden kann und einfach gucken kann, wie man die Sachen erklärt oder auch wie man einfach Gemeinsames findet.
Ich sehe es bei mir im Bekanntenkreis, dass viele damit Schwierigkeiten haben, aber ich glaube auch, dass man irgendwie damit leben lernt, wenn man das auch eine Weile hatte. Wahrscheinlich, wenn man gerade in der Situation ist und gerade erlebt, wie das passiert, ist es nochmal viel schlimmer, im Vergleich zu 5 Jahren später, wo man vielleicht schon einen Umgang damit gefunden hat.
Ganz genau.
Also. es kamen dann noch ein paar Fragen zu Studium und Karriere, also vor allem diesem Übergang. Und ich glaube, ein paar davon haben wir schon so ein bisschen angerissen. Was mir aber noch im Kopf geblieben ist und was tatsächlich für mich auch eine große Frage ist, ist, wie schlimm es tatsächlich ist, wenn man länger studiert. Also weil da gibt es so viele unterschiedliche Meinungen. Es würde mich mal interessieren, was du davon hältst.
Ja, also ich glaube, das ist überhaupt nicht schlimm. Ich würde sogar sagen, wenn ihr ArbeitgeberInnen hat oder auf ArbeitgeberInnen trefft, die das schlimm finden, ist es deren Problem und das ist vielleicht auch nicht der richtige Arbeitgeber oder die richtige Arbeitgeberin dann für euch. Denn jeder hat seine Geschichte, es hat immer irgendeinen Grund. Es studiert kaum jemand länger, weil er auf der Couch irgendwie gelegen hat. Und selbst wenn das so war, klar, ich würde das so offen nicht sagen, ich bin auf der Couch gelegen und habe deshalb nichts gemacht. Man kann immer eine Geschichte dazu erzählen, ich würde mir immer eine Geschichte dazu überlegen, warum das so lange gedauert hat. Und meistens hat es ja tatsächlich irgendeinen sehr realen Grund. Sei es eben, weil man nebenbei arbeiten musste, sei es, weil man sich irgendwie doch umentschieden hat, weil man irgendwelche anderen Herausforderungen im Leben hatte, weil man vielleicht viele Praktika nebenbei gemacht hat. Das kann ja auch sein, dass man gesagt hat, oh, ich studiere, bin aber noch gar nicht wirklich sicher, wo es für mich später hingehen soll. Also würde ich mal gerne ein bisschen längere Praktika machen nebenbei, so ein Gap Year, wie man das nennt. Ich glaube, das ist überhaupt nicht schlimm. Und bei eigentlich allen Sachen im Leben, Lebenslauf, es muss einfach eine Geschichte da sein. Also mein Lebenslauf hatte auch absolut null roten Faden. Wie gesagt, Übersetzung, Dolmetschen studiert, dann Politik, dann in dem Bereich in seiner Politik gearbeitet, dann war ich im Bereich Kommunikationsberatung, jetzt bin ich bei Unternehmensberatung. Aber ich konnte es immer begründen. Also in allen Gesprächen konnte ich immer sagen, hey, das war damals so, darum bin ich damals nach England gegangen, darum habe ich da studiert, darum habe ich damals in dem Bereich gearbeitet. Dann habe ich mir gesagt, okay, ich habe jetzt genug Non-Profit gesehen, ich will jetzt auch mal For-Profit sehen, ich glaube, ich kann PR ganz gut, ich gehe in so eine Kommunikationsberatung. Dort habe ich dann gemerkt, okay, das ist zwar ganz spannend, aber wenn du bei einer Kommunikationsberatung arbeitest, ist 80% deiner Zeit Content Creation. Und ich habe irgendwann gemerkt, okay, das macht mir zwar Spaß, aber nicht so, dass ich 80% meiner Zeit Content kreieren will, sondern ich bin auch eher jemand, der gerne organisiert, der gerne Projekte managt, der auch gerne sich im Bereich People Advisory, wo ich jetzt gerade bin, tummelt. Und ich konnte das immer gut erklären. Und ich glaube, das ist immer das Wichtigste. Macht euch da überhaupt keine Gedanken. Also ich kenne Leute, die länger studiert haben, die absolut tolle Karrieren gemacht haben. Von daher würde ich das komplett abstreifen, egal wie lange das war und egal auch, wenn ihr irgendwelche anderen Brüche, gerade Sachen im Lebenslauf habt, es muss einfach immer erklärbar sein. Das ist das Wichtigste. Und dann ist ja noch eine Sache, die auch komplett für euch spricht. Das ist so, wir haben einen Fachkräftemangel, wir haben viel zu wenig junge Menschen. Als ich noch angefangen habe, einen Job zu suchen 2012, war die Situation eine andere. Heutzutage ist es so, dass Unternehmen so händeringend junge Menschen brauchen und suchen, das ist ja wirklich eher sogar ein Arbeitnehmerinnenmarkt als ein Arbeitgeberinnenmarkt. Von daher könnt ihr euch ja fast schon den Job aussuchen. Und ich würde auch so mit diesem Selbstbewusstsein an eurer Stelle nach außen gehen, zu sagen, ich kann was, ich bin was wert, ich weiß, was meine Kompetenzen sind. Und ganz ehrlich, am Ende ist ja so, die Arbeitgebenden wollen sehen, dass ihr diesen Job machen könnt. Und am Ende ist doch egal, ob ihr 10 Jahre studiert habt oder 7 oder 5, wenn ihr den Job gut machen könnt, das ist das Wichtigste. Weil das hat ja, wie lange ich studiert habe, hat keine Auswirkungen darauf, wie gut ihr den Job macht.
Dazu dann auch nochmal eine andere Sache, und zwar mit Noten. Da findet ja auch die gleiche Situation statt. Und ich bin zum Beispiel auch, was Noten angeht, sehr dafür, dass man eben nicht diesen Leistungsdruck so sehr auf die Einser schiebt, weil Noten ja auch wiederum widerspiegeln, wie gut man überhaupt lernen kann und die Struktur dahinter ist. Wie sieht das auf dem Arbeitsmarkt aus? Wird da auch sehr stark auf die Noten geachtet oder ist es auch eher flexibler?
Ich glaube, es gibt Unternehmen, die darauf achten. Ich kenne ein paar, ganz wenige, aber ganz ehrlich, ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal nach meinen Noten gefragt wurde. Also ich glaube auch nicht, dass ich als Berufseinsteigerin nach meinen Noten gefragt wurde. Höchstens wollten die Leute mal das, also nicht das Abschlusszeugnis sehen, sondern das Zertifikat, wo dann draufsteht, irgendwie Master of Arts in International Relations. Das ist noch so das höchste der Gefühle, was vielleicht jemand sehen wollte. Ganz ehrlich, es ist den Leuten, glaube ich, relativ egal. Das Wichtige sind wirklich Kompetenzen. Also was sie viel eher sehen wollen, das ist abgedroschen, das habt ihr bestimmt alle schon oft gehört. Die wollen sehen, was habt ihr für Praktika gemacht, was habt ihr für Kompetenzen. Und Kompetenzen kannst du ja auch nicht nur durch Praktika zeigen, du kannst dich auch ehrenamtlich engagieren. Zum Beispiel kann man sagen, ich war in dem Verein, da war ich Schatzmeister. Das zeigt schon mal, dass du mit Geld umgehen kannst. Oder du kannst sagen, ich war da im Vorstand in der und der Initiative, habe Events organisiert, habe Projekte gemanagt. Das spielt so, also millionenfach größere Rolle als deine Noten. Ich glaube, da vielleicht noch eine Noten, also wo Noten eine Rolle spielen könnten, ist die Wissenschaft. Also wer promovieren will, wer später vielleicht eine Professorenkarriere anstrebt, da kann ich mir viel eher vorstellen, dass es eine Rolle noch spielt. Ich bin zwar selber nicht in dem Bereich tätig, aber das ist ja irgendwie auch logisch, dass es da eine größere Rolle spielt. Aber die Unternehmen leben ja nicht davon, dass ihr irgendwie an eurem Arbeitsplatz sitzt und euer Zeugnis neben euch hängt und ihr da den ganzen Tag rezitiert, eins in Mathe, eins in Deutsch, tralala. Sondern sie leben ja davon, dass ihr da sitzt und euren Job gut macht. Von daher, ich würde mir da echt nicht so viele Gedanken machen. Ich glaube tatsächlich, dass die meisten noch gerne irgendeinen Hochschulabschluss hätten. Was ich auch ehrlicherweise so nicht persönlich sehe, weil ich glaube, dass es auch ganz viele Menschen gibt, die nicht studiert haben und ihr Studium nicht abgeschlossen haben und einfach die Kompetenzen mitbringen. Denn wenn du einen Projektmanager suchst, ist doch komplett egal, ob er BWL studiert hat oder überhaupt studiert hat. Der muss gut organisieren können, der muss oder die muss kommunikativ stark sein und den Überblick behalten. Und ob sie denn einen Hochschulabschluss hat oder nicht, mein Gott. Aber wirklich, das Allerwichtigste ist, man muss eure Kompetenzen eurem Lebenslauf entnehmen. Von daher macht Praktika, engagiert euch ehrenamtlich. Da ist einfach wirklich wichtig, arbeitet nebenbei und da ist wirklich wichtig, einfach zu zeigen, indem ich diese Jobs gemacht habe, habe ich die und die Fähigkeiten bewiesen habe ich mir die und die Kompetenzen angeeignet. Das ist zigmal wichtiger als die Noten.
Ich glaube, das werden viele auch ganz, ganz gut hören, weil es also vor allem ja kurz nach der Klausurenphase ist wahrscheinlich jetzt die Motivation mit den Noten nicht so hoch.
Also ich muss ehrlich sagen, also ich habe tatsächlich ja mit Auszeichnung mein Master abgeschlossen. Ich glaube, es hat mir gar nichts gebracht. Ich glaube, es hat nie jemand interessiert. Klar ist es irgendwie gut für Selbstbewusstsein, so okay, steht halt drauf mit Distinction, aber ganz ehrlich, ja, komplett wurscht.
Aber ich finde es viel wichtiger zu sehen, unter welchen Umständen das alles passiert.
Absolut.
Ich meine, das selbst zu finanzieren, hinzugehen, sich trauen, in ein anderes Land zu gehen und da an die Hochschule zu gehen, obwohl man noch nicht mal im eigenen Land an der Hochschule war, das sagt so viel mehr über die Person aus als die tatsächliche Note am Ende.
Absolut.
Zumindest meiner Meinung
nach. Absolut.
Dann kommen wir vielleicht zur letzten Frage, damit wir das nicht ewig in die Länge ziehen. Und ich fand die Frage eigentlich super schön, und zwar, wie man sich für die Karriereziele setzt, also wie man sich das vielleicht ein bisschen strukturierter angehen kann, damit man dann auch seine Entscheidungen ultimativ ein bisschen besser fällen kann. Wie hast du sowas gehabt oder bist du das angegangen, als du dann zurückgekommen bist nach Deutschland?
Ich bin es falsch angegangen, muss ich ehrlich sagen. Also würde ich es nicht machen. Ich habe wirklich gesagt, ich will nur in einem bestimmten Bereich arbeiten. Also damals war ich wirklich so, ich will im deutsch-russischen Bereich arbeiten. Das war für mich so, ich will nur das, ich hatte so einen Tunnelblick, ich will nur das, ich will nichts anderes. Das würde ich ehrlich gesagt niemandem empfehlen. Ich habe es am Ende geschafft, aber ich weiß nicht, ob es mich glücklich gemacht hat. Aber klar, wenn man das unbedingt will, muss man das erstmal ausprobieren, um festzustellen, dass man es am Ende vielleicht doch gar nicht will. Ich würde es anders machen am Ende. Ich würde tatsächlich mich eher fragen, was sind meine Stärken? Was kann ich richtig gut? Was macht mir so viel Spaß, dass ich den ganzen Tag da sitzen und das machen kann? Und dann gleichzeitig sich zu fragen, was sind die Aufgaben, die ich nicht machen möchte? Also was sind so die Sachen, wo ich denke, ich will auf keinen Fall den ganzen Tag da sitzen und Texte schreiben oder den ganzen Tag da sitzen und irgendwas organisieren. Das ist vielleicht gar nicht einfach nicht meins. Und ich würde tatsächlich eher danach gehen und sich dann überlegen, wenn man so ein Stärkenprofil sich erstellt hat, also einerseits Stärken, andererseits, wo man hin will, was einen Spaß macht, was gibt es da für Jobs? Und das kann super divers sein, was es da geben kann. Also ich glaube, mit meinem Stärkenprofil eben organisieren und Überblick behalten, kommunikative Fähigkeiten, gibt es ja wahnsinnig viele Sachen, die man machen kann. Und dann eben tatsächlich zu gucken, okay, wo liegen meine Interessen, wo ich aber auch diese Stärken gewinnbringend einbringen kann. Also ich würde es wirklich immer so machen. Und eine Karriere zu planen, klar kann man das machen. Da gibt es auch Unterstützung, entweder bei uns oder diverse andere Programme oder auch man kann sich sehr viel anlesen, generell, glaube ich, online. Aber am Ende, ob man das so gut kann, weiß ich nicht, weil die Welt verändert sich. Die Welt ist so flexibel geworden. Mittlerweile gibt es ja Jobs, die es vor 5 Jahren noch nicht mal gab. Und ich weiß nicht, ob man jetzt schon planen kann, was für Jobs es in 30 Jahren gibt. Von daher, klar kann man das machen, gerade wenn man sich zum Beispiel für etwas sehr Sicheres entscheiden will, dann ist natürlich so Lehramt etwas sehr Sicheres oder wenn man Beamter wird beim Staat, das ist wahrscheinlich wirklich eine Sache, die es in 20, 30 Jahren auch noch geben wird oder die Hochschule höchstwahrscheinlich auch, die Wissenschaft. Aber viele Jobs in der Wirtschaft, weiß man nicht, ob es die in 20, 30 Jahren noch so geben wird. Und ich würde tatsächlich erstmal schauen, wie gesagt, wo sind meine Stärken? Was bringe ich für Kompetenzen mit und was macht mir Spaß vor allen Dingen? Und klar, dieses was macht mir Spaß, wenn ihr zum Beispiel Schauspieler oder Schauspielerin werden wollt, es ist schwer. Ich kenne selber ganz viele, die da auch eine Ausbildung gemacht haben, weil ich das auch mal werden wollte und dann nie wirklich Fuß gefasst haben und sich dann irgendwie umorientieren mussten. Von daher, klar, man kann auch so ein Ziel verfolgen, aber muss sich da schon klar sein, eventuell klappt es nicht. Also das kann man viel schwieriger planen, aber wenn ihr sagt, hey, ich will einen Einstieg als Projektmanagerin, wo ihr das überall machen könnt, einem Konzern, in einem Start-up, sonst wo, ich glaube, das würde ich ganz entspannt angehen und das einfach ausprobieren, ein Jahr oder mehrere Jahre und dann später merkt ihr vielleicht, okay, das macht mir gar keinen Spaß, ich will was anderes machen und die Fähigkeiten bringe ich dafür mit und dann orientiert ihr euch um. Also ich glaube, das ist absolut nicht verkehrt, sich umzuorientieren. Und ich glaube, dass, wie gesagt, heutzutage eine Karriere zu planen für viele, viele Jahre in den meisten Jobs eher schwierig ist. Das Wichtige ist einfach nur, eher bei sich zu bleiben und für sich rauszufinden, was kann ich gut. So, das ist, glaube ich, echt das Wichtigste.
Ja, das sind doch schöne abschließende Worte. Gibt es noch irgendwas, was du gerne erzählen würdest oder loswerden möchtest?
Glaubt an euch. Also das ist wirklich das Wichtigste für mich. Das ist komplett abgedroschen. Ich kenne aber wirklich einfach sehr, sehr viele Leute, die nicht an sich glauben, denen einfach zu oft gesagt wurde, ihr könnt es nicht, ihr seid nicht gut genug. Und ihr seid gut genug, glaubt an euch. Klar, es kommt nichts, wenn man den ganzen Tag auf der Couch sitzt und Netflix guckt oder Videogames zockt, dann reicht es eventuell doch irgendwann nicht. Von daher muss man schon irgendwie was machen. Aber es hat jeder Mensch Talente. Ihr habt bestimmt wahnsinnig viel drauf und versucht einfach rauszufinden, wo die liegen. Und geht euren Weg und dann werdet ihr auf jeden Fall auch glücklich und erfolgreich.
Oh, vielen Dank für diese lieben Worte. Und vielen, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Ich fand das super aufschlussreich, auch für mich. Es ist sehr
Das freut
aufschlussreich.
mich.
Also ich glaube, dass viele was davon mitnehmen werden. Und ich freue mich vor allem auch, einfach mal jemanden da zu haben, der diese Probleme ansprechen kann, die ich selbst nicht so gut kenne, weil es einfach ein paar Sachen gibt, wo ich auch einfach keine Unterstützung bieten kann. Also vielen, vielen Dank dafür. Ich glaube, das
Vielen
war
Dank,
sehr
Rebecca. Das
wertvoll.
hat Spaß gemacht. Und genau, kontaktiert mich. Also du kannst auch gerne natürlich unsere Kontaktdaten unten schreiben. info@netzwerk-chancen.de und da versuchen wir auf jeden Fall zu helfen.
Okay, ja, ich werde auf jeden Fall alles in der Description Box verlinken. Das war's auch schon mit unserer heutigen Folge Unique, dem Podcast über das etwas andere Unileben. Ich freue mich total, dass ihr heute da wart und ich bin schon ganz gespannt, auf diversen anderen Medien zu hören, was ihr zu sagen habt. Nicht vergessen, einmal kurz in die Shownotes zu schauen und falls ihr das Ganze auch auf Apple Podcasts hört, eine gute Bewertung tut nie weh. Zumindest ist es für mich immer super, super hilfreich, deswegen am wenigsten hier. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Ich bin schon total gespannt. Bis dann!